Ich habe heute einen Predigtext mitgebracht, über den ich sehr, sehr gerne predige, weil es eine meiner Lieblingsgeschichten in der Bibel ist. Es ist eine meiner Lieblingsgeschichten in der Bibel. Und ich predige seit Jahren darüber und freue mich, dass ich das auch hier tun kann. Vielleicht gelingt es, dass Sie meine Begeisterung ein bisschen abspüren für diesen Text und nachvollziehen können. Es geht um Jakob und Esau. Das fängt ja gut an. Da wachsen Zwillingsbrüder im Mutterleib heran und strampeln und trampeln gegeneinander. Rivalität und Konkurrenzkampf zum frühest denkbaren Zeitpunkt. Wie soll das erst in späteren Jahren werden? Das kann ja heiter werden. Wird's auch, wie die Geschichte der beiden feindlichen Brüder bald zeigen wird. Wir treten ein in die Geschichte von Jakob und Esau. In den Geschichten rund um Jakob und seinen älteren Bruder Esau begegnen uns Geltungskämpfe. Jeder gegen jeden. Ich habe 3 Jungs zu Hause, ich weiß, wie das gehen kann. Hier sind es erstmal nur 2. Geltungskämpfe, jeder gegen jeden. Jakob gegen Esau, später Rahel gegen Lea, Jakob gegen seinen Schwiegervater Laban, ja sogar Jakob gegen Gott persönlich im Ringkampf am Jabbok. Und erst ganz am Ende versöhnen sich die beiden Zwillinge und trennen sich dann in Frieden. Esau zieht es nach Süden ins Gebirge Seir, Jakob geht in die Mitte des Landes Kanaan. Auch jetzt noch scheint so eine Art Sicherheitsabstand angebracht zu sein. Das fängt ja gut an. So harmlos ironisch denkt die Mutter Rebekka nicht. Sie hält das Rumoren in ihrem Bauch kaum noch aus. Wenn es mir so gehen soll, warum bin ich dann schwanger geworden? Deutliche Worte, die deutlich machen, wie unangenehm rund es da in ihrem Bauch zugeht. Denn hinter dieser Schwangerschaft steckt unheimlich viel Fürbitte. Die Kinder sind eine Gebetserhörung. 40 Jahre ist Isaak alt, als er Rebekka heiratet. Und 60 Jahre ist er alt, als Jakob und Esau geboren werden. Nachdem sich der Herr erbitten ließ, lesen wir da in der Bibel. Hinter diesen dürren Notizen stecken 20 Jahre bittender Fürsorge, wartender Fürbitte. So. Und nach so viel Bitten, Beten und Warten geht Rebekka das ständige Stoßen in ihrem Bauch jetzt auf die Nerven. Sie sieht darin offenbar ein böses Vorzeichen und hat damit recht. Mit ihrer pränatalen Diagnose liegt sie falsch. Die beiden Kinder stoßen und treten sich gar nicht direkt gegeneinander. Denn wir werden später merken, zweieiiger als Jakob und Esau kann man gar nicht sein. Die beiden wachsen also in ihrer jeweils eigenen, separaten Fruchtblase auf und sie sind sozusagen voreinander geschützt. Mit ihrer pränatalen Diagnostik liegt sie also falsch, das ist eine Fehldiagnose, aber sie kriegt als Mutter doch die doppelte Ration des Rumorens ab. Und in der Tat, die beiden Kinder werden nicht ein Herz und eine Seele. Und das sagt Gott ihr auch. Rebekka hat eine schlechte Vorahnung und geht Gott zu befragen und sie bekommt eine klare Antwort. Es sind nicht nur 2 Babys, sondern zweierlei Völker, die da in deinem Bauch heranreifen. Und sie werden sich im wahrsten Sinne des Wortes auseinanderleben. Aus Entzweiung wird Trennung und schließlich gegenseitige Bekämpfung. Und daraus wird wieder Unterwerfung und Überordnung. Und zwar umgekehrt, als Menschen es erwarten würden. Der Ältere wird dem Jüngeren dienen. So, jetzt kommt's endlich zur Geburt. Und der Geburtsvorgang bringt die nächsten Zeichen. 2-eiige Zwillinge, eindeutig 2-eiig. Der erste ist rötlich und rauhaarig und sie nennen ihn Esau. In Anlehnung an das Gebirgsland Edom, das ebenfalls rötlich und ein bisschen zerklüftet ist, also ein bisschen rau. Jakob, der zweite dagegen, ist glatt, aalglatt. Und er hält noch beim Herausrutschen mit einem Ärmchen die Ferse Esaus fest, so als wollte er ihn am Eintritt ins Leben hindern. Und als würde er selbst als Erster anschlagen wollen. So ein bisschen wie beim Schwimmwettkampf, wo man eben noch versucht, als Erstes anzuschlagen. Jetzt ist Esau nur eine Babylänge voraus. Auch da kann man gynäkologisch drüber streiten. Das ist sehr unwahrscheinlich. Dann müsste die zweite Fruchtblase direkt nach der ersten geplatzt sein, damit Jakob überhaupt eine Chance hat, an die Verse ranzukommen. Aber es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Und außerdem gleicht ja auch die Nacherzählung von der Geburt mehr so einem Gefühlsbericht als einer detaillierten Ingenieursdarstellung. Festzuhalten bleibt, es war knapp. Beinahe hätte Jakob Esau noch eingeholt. Ich mag mir gar nicht ausmalen, wie so ein Überholvorgang im Geburtskanal aussieht. Ich habe gerade gesagt, ich mag mir das nicht ausmalen. Sie schon ganz offensichtlich. Okay. Im Namen Jakob klingt das hebräische Wort für Verse an. Und passenderweise ist Jakob auch wortverwandt mit Betrügen oder Betrüger. Auch das wird nachher zu seinem Leben passen. Aber der ursprüngliche Wortsinn von Jakob, nämlich Jahwe möge dich schützen, der scheint im Moment nicht mehr durch. Jetzt ist Jakob erstmal der Fersenhalter. Das fing wirklich nicht gut an. Und im gleichen Stil geht's weiter. Zwillinge durch und durch zweieich. Sie haben nicht nur unterschiedliche Haut, auch in ihrem Naturell und in ihren Talenten sind die beiden völlig unterschiedlich. Der eine, ein Jäger mit Überlebenserfahrung auf freiem Feld. Der andere, ein Nesthocker mit guten Sitten und besten Beziehungen zu seiner Mutter. Eine Art Muttersöhnchen, könnte man sagen. Zelte mit dichten Planen aus Fell und kuschelige Wollkissen, die sind ihm irgendwie lieber als Höhlen, Hohlwege und Haine zum Übernachten. Es ist wie bei der späteren Geschichte Josefs, der ja auch ganz viel zu Hause sitzt und spinnt und sinnt und träumt. Auf die Härten des Lebens treffen beide erst später, dann aber ungebremst. Also die beiden Jungen sind grundsätzlich unterschiedliche Typen und die Eltern machen den Konflikt auch nicht leichter. Im Gegenteil, sie gießen noch Öl ins Feuer. Sie zeigen ihre Vorlieben ganz frei und offen. Isaak, der isst gern Gegrilltes, schussfrisch. Damit ist Esau also Papas Liebling. Denn Esau schießt gern zu Grillendes. Steinbock, Antilope, Dammhirsch. Ein Blick in die damalige Fauna lässt staunen über den Artenreichtum. Allerdings sind auch ein paar lästige Berglöwen dabei. Und deshalb bleibt Jakob lieber zu Hause. Und deshalb ist Jakob auch Mamas Liebling. Rebekka hat Jakob gerne um sich. Sie liebt seine Häuslichkeit. Und so lernt er ganz gut kochen. Der eine jagt und schießt. Der andere sammelt und pflückt. Der eine fängt, der andere bereitet zu. Der eine arbeitet körperlich hart und der andere versteht es zu verwöhnen. Ein gutes Team, wenn es denn ein Team wäre. Gegensätze ziehen sich an, sagt man. Der eine ergänzt den anderen. Zusammen sind wir ein unschlagbares Team. Schön, wenn es so wäre. Eine Ehe, vielleicht auch eine Zweckgemeinschaft zwischen den beiden, könnte so funktionieren. Aber die beiden sind Brüder und Brüder gönnen sich nicht das Schwarze unter den Fingernägeln. Und so kommt die Geschichte von Jakob und Esau zu ihrem Höhepunkt für heute. Jakob hat gekocht. Rote Linsen. Er hatte ja Zeit. Sein Bruder war den ganzen Tag unterwegs. Er kommt von der Pirsch. Ob er einen Bären erlegt hat oder wenigstens ein Bärenfell mitbringt, wissen wir nicht. Bärenhunger hat er auf jeden Fall. Mit Hungrigen lässt sich leicht Geschäfte machen, denkt Jakob. Und tatsächlich, es läuft fast wie von selbst. Esau sieht die warme Mahlzeit und sagt zu seinem Bruder, lass mich essen, das rote Gericht, denn ich bin müde. Oder wie es Martin Buber übersetzt, der sich bemüht, diese Poesie von der hebräischen Sprache beizubehalten, lass mich doch schlingen von dem Roten da. Dem Roten da. Und jetzt zeigt sich zum ersten Mal die ganze Verschlagenheit Jakob. Statt ihm einfach was abzugeben und vorzusetzen, macht er daraus einen Deal. Ganz beiläufig, in der Küche, eben mal so zwischendurch, macht er ihm ein Kaufangebot für ein mächtig großes Gut. Für das Erstgeburtsrecht. Damit war eine erhebliche Bevorzugung bei der Güteraufteilung verbunden. Der Erste erbt das meiste. Und wäre Esau an dieser Stelle ausgeschlafen gewesen und satt, dann hätte er mit Sicherheit einen Lachkrampf gekriegt über dieses Angebot. Hätte Jakob in die Suppe gespuckt und hätte gesagt, du kleiner Fersenhalter, du versuchst es auch immer wieder, ne? Schon bei der Geburt hat's nicht gereicht, der Erste zu sein. Und jetzt kommst du mir mit sowas Rotem da. Behalt doch deine Suppe und erstick dran. Brüder reden so. Aber Esau ist nicht ausgeschlafen. Ganz im Gegenteil. Und es zeigt sich Esaus impulsive und sprunghafte Art. Er geht auf den angebotenen Deal ein. Und das Tragische ist, Jakob hat dieses Erstgeburtsrecht nicht mal erkauft. Also er hat sich's nicht verdient. Ja, er hat einfach nur die Situation ausgenutzt. Er hat Esau kein Geschäft unterbreitet, kein vernünftiges Angebot gemacht. Ich habe hier dein Lieblingsgericht. Genieße es. Ich bringe dir sogar eine Kerze. Ich verwöhne dich den ganzen Abend. Natürlich ist es nicht ganz umsonst, aber mach dir darüber keine Gedanken. Iss jetzt, zahl später. So ist es hier nicht. Jakob strengt sich nicht mal richtig an, er nutzt einfach nur die Situation aus. Esau weiß nicht mal, was das ist, was er da isst. Der hat einfach nur Hunger. Nur ist gut, der kommt vor Hunger fast um. Hast du was zu essen? Ach komm, ich schlinge sogar dieses Rote darunter. Wenn Jakob ihm nichts davon geben würde, dann könnte man ihn vielleicht sogar wegen unterlassener Hilfeleistung drankriegen. Aber Jakob gibt ihm was, ist nur unverschämt teuer. Und Esau ist bereit, diesen Preis zu bezahlen. Mit einer flapsigen Nebenbemerkung schießt er sein Erstgeburtsrecht in den Wind. Erben werden wir, wenn der Vater stirbt. Das ist noch lange hin. Hungrig bin ich jetzt. Und wenn ich nicht bald was esse, dann sterbe ich vor meinem Vater und dann habe ich auch nichts davon. So oder so ähnlich mag Esau gedacht haben. Aber ist Esau in dem Moment überhaupt zurechnungsfähig? Darf man so eine hingeworfene Bemerkung dermaßen ernst nehmen? Jakob tut das, ganz bewusst. Er nimmt Esau beim Wort. Das ist nicht direkt gemein, aber es ist auf keinen Fall fair. Und Jakob lässt seinen Bruder sogar schwören. Gott als Zeuge, weil offenbar sonst keiner dabei ist. Und jetzt nimmt das Unheil seinen Lauf. Die Bibel erzählt in dürren Worten davon. Und er aß und trank und stand auf und ging davon. 11 kurze Worte. 11 Worte, die das Leben der beiden Brüder jetzt aber nachhaltig beeinflussen. Und wir fragen uns, oder ich zumindest frage mich das, muss man für eine momentane Dummheit so lange die Konsequenzen tragen wie Esau? Und kann der, dem dieser vorteilhafte Deal gelungen ist, sich ein Leben lang vor Gott und vor Esau wohlfühlen? Beide haben sich auf dieses Geschäft eingelassen und beide kostet dieser Deal mehr, als sie sich im Moment bewusst sind. Die Jakob- und Esau-Geschichte wird hier zu einem Fortsetzungsroman über eine Problemfamilie. Das hört sich erstmal komisch an, aber in der Familie von Jakob und Esau geht nichts, aber auch gar nichts glatt. Es geht auch nichts total schief. Am Ende wird doch noch alles gut. So ist zumindest das Gesamturteil über die Vätergeschichten am Ende. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Aber Jakob und Esau sind ein Teil einer Problemfamilie. Nichts geht glatt. Überall ist zumindest etwas der Wurm drin. Aber Gott schreibt auch auf krummen Linien gerade. Kennen wir das? Wir fragen uns heute vielleicht auch, wir fragen heute nach der Regie und Führung Gottes trotz unserer eigenen Problemgeschichten. Und wie oft hadern wir auch mit Gott und mit unserem Schicksal? Gott, meine Lebenslinie ist zu krumm. Darauf kann man nicht schreiben. Nichts, aber auch gar nichts läuft glatt. Alles geht immer schief. Sowas passiert immer nur mir. Herr, hilf endlich. Mach meine krummen Linien gerade. Warum ist meine Lebenslinie nicht genauso wie die von allen anderen, auch mit dem Lineal gezogen? Und ich glaube, die Antwort ist relativ einfach. Weil du dann selber darauf schreiben würdest. Gott ist nicht dazu da, um krumme Linien gerade zu machen. Das hat er bei Jakob und Esau nicht getan und heute nicht und im weiteren Verlauf der Geschichte auch nicht. Gott macht nicht krumme Linien gerade. Das macht er bei uns auch nicht und Gott macht meine krummen Linien auch nicht gerade, sondern trotz krummer Linien schreibt er gerade drauf. Gott nimmt unser Leben so, wie es ist, mit allen Ecken und Kanten und er lässt diese Ecken und Kanten. Schließlich machen die doch unser Leben einzigartig und besonders. Aber er gebraucht unser krummes, krüppeliges Leben und schreibt darauf Geschichte, seine Geschichte mit uns. Trotz der krummen Linien, eine geradlinige und zielführende Geschichte. Spannend. Und so spannend bleibt es bei Jakob und Esau auch. Und er aß und trank und stand auf und ging davon. Diese 11 kurzen Worte beeinflussen eine Lebensgeschichte nachhaltig. Das ist eine Ecke oder eine Kante im Leben von Esau. Hier erfährt seine Lebenslinie einen Knick. Und die Vätergeschichte schließt mit einem ausdrücklichen Tadel an Esau ab. So verachtete Esau seine Erstgeburt. Normalerweise wird nicht so auf Esau rumgehackt. In der ganzen Jakob- und Esau-Geschichte begegnet uns das sonst nicht. Und deshalb frage ich mich, geht es in dieser Szene wirklich um die Nichtachtung der Erwählung? Verachtet Esau hier wirklich seinen Segen? Oder geht es an dieser Stelle vielleicht einfach um die Rangfolge zweier Völker? Zwei Völker sind in deinem Leibe und zweierlei Volk wird sich scheiden aus deinem Leibe und ein Volk wird dem anderen überlegen sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Jakob und damit das spätere Israel als Nummer 1 und Esau und damit das Volk der Edomiter als Nummer 2. Es geht hier doch gar nicht um Erwählung und Verwerfung, sondern um die Beschreibung der zukünftigen Stellung zweier Brüder. Wie stehen sie in Zukunft zueinander? Aus der Nichtbeachtung der Erstgeburt folgt zwar eine schicksalhafte Bestimmung und Rangordnung, aber wer die Nummer 2 ist, ist nicht automatisch verworfen für Zeit und Ewigkeit. Die Geschichte Gottes klammert unsere unterschiedlichen Ausstattungen und Möglichkeiten nicht aus, sondern ein. Klugheit, Beliebtheit, Gesundheit, Schönheit, Erfolg sind unterschiedlich, auch unter Christen. Und da kann man jetzt sagen, leider oder Gott sei Dank, je nachdem, ob man viel oder wenig davon hat. Aber trotzdem, auch wenn Gott in seiner souveränen Zählung manchem, so wie Esau, nur die Nummer 2 zuweist, man lebt doch immer noch aus der Gnade Gottes. Daran ändert sich doch nichts. Und damit lebt man auch in seinem Segen. Und solange Esau das nicht begreift und nicht akzeptiert, hat der Konkurrenzkampf und der Hass auf seinen Bruder ihn schier zerrissen. Erst als Esau seinen Frieden mit der Situation und mit seiner zugewiesenen Position machen kann, kann sich Gottes Segen auch in seinem Leben richtig entfalten. Und auch Esau wird nachträglich gesegnet. Esau ist nicht geeignet als Gründungsvater des Volkes Israels. Die Schuhe sind ihm zu groß und das ist ja auch nichts Schlimmes. Schlimm ist es, weil es sich für ihn als Niederlage anfühlt. Ich bin doch der Ältere. Ich bin doch der Große. Das ist schlimm, weil es sich für ihn als Niederlage anfühlt. Aber wer sagt denn, dass es eine ist? Vielleicht ist gerade das Segen für Esau. Dagegen wäre es für Esau vielleicht mehr Fluch, als Segen ganz vorne in der Verheißungskette zu stehen. Dafür ist er einfach nicht gemacht. Und das ist doch nichts Schlimmes. Vielleicht war Jakob, der kleine Fersenhalter, gar nicht zu spät. Vielleicht war Esau einfach zu früh. Und Gott rückt hier nur wieder gerade, was schief zu laufen droht. Das verzockte Erstgeburtsrecht ist ein Knick in der Lebenslinie von Esau. Er ist der Ältere und bekommt doch nur das kleine Stück vom Kuchen. Aber als Esau seinen Frieden damit machen kann und als er viele Jahre später zurückblickt, merkt er, dass Gott auf dieser geknickten Linie wunderbar gerade geschrieben hat. Auch unsere Lebenslinie hat vielleicht so manchen Knick. Das Abitur habe ich nicht geschafft oder das Studium muss ich vielleicht abbrechen. Vielleicht bin ich der Einzige in der Familie, dessen Ehe nicht bis zur Silberhochzeit gehalten hat. Vielleicht bin ich jetzt Maschinenbauingenieur mit Schlips und Kragen, aber als Schlosser war ich irgendwie glücklicher. Solche Beispiele gäbe es zuhauf. Unser Leben ist wahrscheinlich voll von solchen Knicken und Brüchen. Aber wer hat gesagt, dass diese Stellen Todesurteile unseres Schicksals sind? Gott sei Dank, wir haben einen Gott, der mitgeht und der auf unseren krummen Lebenslinien immer noch gerade schreibt. Ich kenne jemanden, der ist einmal zu viel befördert worden, sage ich immer. Der geht jeden Morgen in die Firma, der reibt sich auf zwischen verschiedenen Anforderungen, aber einen Schritt zurück auf der Karriereleiter gibt es irgendwie nicht. Es ist nicht immer ein Segen, wenn man immer noch weiter und noch weiter nach vorne kommt. Bei Gott ist nicht nur eine Eins gut genug. Mancher ist einfach nicht geschaffen für die erste Reihe. Für manche ist der zweite Platz der Platz an der Sonne. Und das ist göttliche Mathematik. Gott schreibt auf krummen Linien gerade. Darauf dürfen wir uns verlassen. Das hat er oft genug gezeigt. Gott macht keine Fehler. Und warum sollte er gerade bei uns damit anfangen? Und Gott zählt anders, als wir rechnen. Manchmal sind wir auch mit weniger viel mehr beschenkt. Gott sei Dank. Mein Leben ist in Gottes Hand und da gehört es hin. Da ist es gut aufgehoben. Amen.